Das Corona-Jahr 2020 ist fast am Ende und es wartet bereits das Corona-Jahr 2021. Mutationen, Impfungen, die ersten Politiker, darunter natürlich auch Karl Lauterbach, sprechen schon davon, dass wir auch im nächsten Jahr in einer sehr gefährlichen Situation leben werden. Und das heißt, die Einschränkungen enden wohl nicht am 10. Januar. Eine bittere Nachricht für viele Branchen, auch in der Hotellerie und in der Gastronomie geht die Angst um. 70% fürchten um ihre Existenz. Und viele verstehen auch nicht, warum ausgerechnet sie die Pandemietreiber sein sollen. Und sie fühlen sich auch im Stich gelassen. Darüber reden wir. Jetzt den Punkt Preradovic. Hallo Thorsten Gerstmann.
Ein herzliches Grüß Gott aus dem Allgäu.
Ich stelle Sie kurz vor, Sie sind Gastronom und Hotelier und Sie haben im Januar Ihr Hotel und Restaurant Landhotel Schönblick in Probstried im Allgäu eröffnet und hangeln sich von Lockdown zu Lockdown. Ihr Hotel ist ja bereits im November wieder geschlossen worden. Und ich bin durch ein sehr emotionales Video auf Facebook auf Sie aufmerksam geworden, in dem Sie sich unter anderem darüber beklagt haben, dass die Novemberhilfe gekürzt wurde. Und dann war das Video plötzlich weg. Warum haben Sie das gelöscht?
Es war ein Eigenschutz, muss ich sagen. Das Video ist zum Großteil, 90%, super gut angekommen. Wir hatten tolle Resonanzen, sehr viele E-Mails, sehr viele Telefonate. Nur an diesem Montag, also nach der Bild-Zeitung, ist mein Telefon nicht mehr stillgestanden. Und es waren auch bitterböse Briefe dabei, also auch Beleidigungen. Und das war jetzt was, wo ich gesagt habe, jetzt müssen wir mal das Video wieder vom Netz nehmen. War einfach zum Eigenschutz.
Warum sind Sie beleidigt worden?
Das waren halt schon auch Leute, die sagen, du Geldgier, ja, weil ich mich ja eigentlich negativ davon geäußert habe, dass ich mit der Auszahlung, der Abschlagszahlung nicht zufrieden war, sondern ich eigentlich gedacht habe, wir bekommen die gesamte Summe. Und so hat man mich dann als geldgierig bezeichnet und ich soll froh sein, dass ich überhaupt was bekomme und andere kriegen gar nichts und andere Länder gibt's nichts und, ja.
Wow, ja, also der Wind ist scharf geworden in Deutschland. Aber erklären Sie mir doch nochmal das Problem mit dieser Novemberhilfe und der Abschlagszahlung. Was ist da genau passiert?
Gut, also wir müssen jetzt nochmal aufrollen. Es wurde ja seitens unserer Landes- und Bundesregierung gesagt, wir bekommen eine 75-prozentige Soforthilfe. Die resultiert sich quasi aus dem Umsatz. Mehr wurde am Anfang gar nicht gesagt. Und auch unser Herr Söder meinte ja, diese 75%, so ein Pfund. Ja.
Aber wie viel hätten Sie denn bekommen sollen?
Bekommen sollen hätte ich etwas über 8.000 Euro. Ja, das heißt, wir hatten dann eine Summe, ich sage die ganz offen und ehrlich, von 19.000, die wir quasi herangezogen haben. Von diesen 19.000 Euro werden dann die sogenannten To-Go-Umsätze abgezogen und dann das Kurzarbeitergeld abgezogen, was auch wiederum verständlich ist im Nachhinein. Momentan will man es natürlich nicht wahrhaben, ist klar. Aber dann wäre eine Summe übrig geblieben von 8.000 Euro. Und da eigentlich alle gesprochen haben, es wird ausbezahlt bis 10.000 Euro Abschlagszahlung, dann geht eigentlich der Otto-Normalverbraucher davon aus, auch die Bank ist davon ausgegangen, sowie auch der Steuerberater davon ausgegangen ist, dass wir auch diese 8.000 Euro kriegen. Von einer 50-prozentigen Abschlagszahlung von dem, was dir zusteht, wurde überhaupt gar nicht gesprochen, wurde gar nicht kommuniziert.
Kriegen Sie den Rest noch?
Anscheinend ja. Also in dem Schreiben, was wir jetzt hier haben von der IHK, nach der Prüfung soll es zugestellt werden. Nur wann es zugestellt wird, das weiß niemand. Es gibt ja jetzt wiederum, aktuell ist es diese Woche durchgegangen, dass wir dass die Novemberhilfe jetzt aufgestockt wird auf 50.000 Euro. Also bis 50.000 Euro, ich meine, die können es auch bis 100.000 machen, wenn sie aber nur 50% ausbezahlen, dann zahlen sie für die Kleinen nur 50% aus.
Und das Problem ist, das könnte dann ja auch eng werden. Ne? Jetzt hat das Institut der deutschen Wirtschaft gesagt, dass die Novemberhilfen generell zu hoch waren, weil durch die Schließung ja viele Kosten nicht anfallen würden. Also besser als die Umsatzerstattung wäre eine Orientierung an den Fixkosten. Was sagen Sie dazu?
Das spielt keine große Rolle für uns, ja, ob wir jetzt an die Fixkosten rechnen, weil wenn ich nur einen Umsatz habe von 19.000, was eines für uns ist kleines Landhotel, wir kalkulieren normalerweise mit dem Doppelten. Ja, mhm. Und wenn ich jetzt mal nur die Fixkosten weg habe, dann muss ich sagen, okay, gut, ich mache jetzt komplett zu, ich mache auch kein To-Go-Geschäft mehr, dann habe ich keinen Wareneinsatz, ich habe alle Fixkosten gedeckt, wenn sie denn alle Fixkosten decken. Die Frage ist wieder, was versteht man unter Deckung der Fixkosten? Was ist alles dabei? Ist meine Versicherung wirklich dabei oder nicht? Ja, mhm. Ist mein Telefon dabei oder nicht? Ja, also das muss dann schon nochmal definiert werden. Also wenn man mir die Fixkosten deckt komplett, ja, dann mache ich zu 2 Monate.
Mhm. Sie haben Ihr Hotel ja im Januar aufgemacht und ich nehme an, dass Sie auch sehr viel investiert haben. Wie geht es Ihnen jetzt mit Ihrem Betrieb und Ihren Verbindlichkeiten?
Nein, also wir haben natürlich, ja gut, das Problem ist natürlich für den kleinen Mann noch größer. Ich muss ein bisschen ausholen. Mhm. Das heißt, egal, was Sie vorher gemacht haben, egal, wie lange Sie selbstständig waren, wenn Sie jetzt was haben, Hotellerie, die Sie vorher beispielsweise jetzt 10 Jahre nicht gehabt haben, dann ist es so, dass Sie wieder als Existenzgründer zählen in Deutschland. Und als Existenzgründer versuchen Sie mal im Bereich der Gastronomie oder im Bereich des Freizeitgewerbes Kredite zu bekommen. Da kriegen sie gar nichts. Das ist immer ein Riesenproblem. Das heißt also, wir hatten hier schon mal ein Riesenproblem, überhaupt eine Hausbank zu finden. Geschweige denn eine Hausbank zu finden, die uns auch einen Dispo-Kredit einräumt. Da ging es ja sogar schon los, weil sie sind Existenzgründer in der Gastronomie. Ist katastrophal. Wir haben natürlich dann sehr viele Mittel selber reingeschossen, also alles, was wir an Ersparten gehabt haben. Dann einen kleinen Privatkredit, den ich mit meiner Frau aufgenommen habe, den wir da reingeschossen haben. Dann haben wir von der Brauerei natürlich noch eine Unterstützung bekommen. Oh, okay. Das ist alles machbar, ist alles abbezahlen, ist alles kalkuliert im Businessplan, es passt alles. Aber dann mussten wir halt jetzt, dass wir überhaupt über den Sommer kommen, einen KfW-Kredit beantragen von knapp 60.000 Euro. Ja, und die muss man ja natürlich ab nächstes Jahr dann auch anfangen zurückzubezahlen. Aber diesen KfW-Kredit überhaupt zu bekommen, also ich musste die Hausbank dann zwischenzeitlich auch noch wechseln, weil die Bank, wo ich war, die mich genommen hat, gesagt hat, nee, Sie sind Existenzgründer, Sie sind nicht förderungswürdig, für Sie werden wir keine KfW-Mittel beantragen. Wow.
Okay.
Zack. Also es war insgesamt ein hartes Jahr. Ja,
ja,
das und eigentlich nur über Beziehungen durch einen Steuerberater, der wirklich nochmal bei der Bank vorgesprochen hat, der sagt, Leute, das Geschäft läuft, ja, und dann die Zahlen nochmal aufgearbeitet haben, dann die Blitzberatung gemacht haben und dann konnten wir auch die KfW-Mittel über die neue Bank dann beantragen. Aber die, wie gesagt, müssen wir nächstes Jahr auch wieder zurückzahlen.
Mhm. Wie muss ich mir das vorstellen? Haben Sie Leute entlassen müssen?
Ja, ja, weil die Lage ist ja so, dass wir ja jetzt, ich denke ja nicht nur von heute bis morgen, sondern ich schaue ja auch, was ist im Januar, was ist im Februar. Und ich schaffe es nicht, dass ich meine Löhne vorstrecke. Das heißt, um ein Kurzarbeitergeld zu beantragen, muss ja ich erst vorstrecken. Aber wenn Sie die Einnahmen nicht haben, können Sie die Löhne nicht vorstrecken. Also somit hat das Personal einfach das Problem zum sagen, wann kriege ich mein Geld? Und aufgrund von dessen, da ich nie alle Löhne direkt vorstrecken kann, weil eben die Hilfen ja auch nicht kommen, musste ich jetzt einen Familienvater entlassen zum 31.12. und ich musste noch eine langjährige Mitarbeiterin mit 58, die mich schon im alten Betrieb begleitet hat, auch entlassen. Weil die haben ja selber gesehen, okay, ich brauche keinen Restaurantleiter, wenn wir kein Restaurant betreiben dürfen. Ja, und das ist dann schon ein Riesenproblem gewesen.
Es hieß ja im Sommer, also Gastro und Hotels können wieder aufmachen unter strengen Hygienemaßnahmen. Nehme an, Sie haben da auch investiert, oder?
Ja gut, jetzt bei uns, wir haben von vornherein schon eine sehr gute Lüftungsanlage gehabt. Wir haben auch den Vorteil, dass wir 3 kleine Räumlichkeiten haben. Von dem her gesehen haben wir räumliche Trennungen mit dazu. Das hat sich bei uns im Rahmen gehalten. Wobei es aber dennoch ist, dass man investiert im Bereich schon allein die Hygienemittel, die schon zu kaufen, das sind schon, ich kann es nicht beziffern, aber es ist schon...
Es läppert sich.
Ja.
Haben Sie denn verstanden, dass dann doch wieder zugemacht wurde?
Nein. Nein, überhaupt nicht. Weil, also gut, also wir waren von Anfang an, und das sieht man auch in meinen Videos, ich habe immer gesagt, ein vernünftiges Konzept, ein vernünftiges Hygienekonzept, wobei ich möchte behaupten, dass wir in Deutschland in der Gastronomie grundsätzlich ein sehr gutes Hygienekonzept auch schon vor Covid gehabt haben. Ja, die Sauberkeit der Gastronomie ist da. Es gibt immer schwarze Schafe, die man dann auf RTL und Sat.1 sieht. Ja, die gibt es sicherlich. Die gibt es auch jetzt noch.
Ja, man sieht ja auch, dieser November-Lockdown der Gastronomie und Hotellerie hat ja anscheinend den Zahlen nicht groß geholfen. Also insofern haben Sie bis heute sich für sich eine Erklärung, warum das gemacht wurde?
Wir können keine Erklärung haben. Für uns ist das reine Willkür. Man hat ja, ich weiß jetzt nicht, wer es gesagt hat, man hat ja doch Stimmen gehört, die gesagt haben, ja, wir probieren es jetzt mal mit der Gastronomie. Machen wir halt die Gastronomie zu. Die hätten auch sagen können, wir machen jetzt erstmal alle Autohändler zu.
Mhm. Wie finden Sie denn generell das Krisenmanagement der bayerischen Regierung oder auch der Bundesregierung von Minister Söder dann auch?
Also ich denke mal, dass alle, also ich bezeichne mich als Otto-Normalverbraucher, am Anfang gesagt haben, Mensch, ins Kinder, schaut's den Söder an, da haben wir mal jemanden, der das Zepter in die Hand nimmt. Ja, er war, denke ich mal, im März, April noch bei vielen hoch im Kurs. Ja, aber was aktuell läuft und was im Sommer nicht gelaufen ist, ja, da muss ich sagen, das Krisenmanagement ist eine reine Katastrophe. Ich habe es vorhin im Vorgespräch ja gesagt, ich war lange Zeit bei der Bundeswehr und hier geht es auch um Katastrophenschutz. Und es gibt ja Szenarien, wo man auch sagen kann, wie geht man mit Pandemien um? Also die Bundesregierung hätte dieses Pamphlet aus 2013, war es, glaube ich, nicht ganz so in der Schublade verschwinden lassen sollen. Ja, man hätte da vielleicht einmal öfters reinschauen können. Mhm, Und was wir jetzt natürlich sehr, sehr stark bemängeln, ich meine, ich habe im drittletzten Video gesagt, wie der Verlauf sein wird. Und ich bin weder Professor, Doktor, Arzt, Mediziner, dass ein Lockdown zur Weihnachtszeit kommt, habe ich schon gesagt gehabt im Vorfeld. Ja. Und auch wir haben natürlich gesagt, warum auch schon im August, September, warum schützt man nicht die Senioren? Und hier mache ich einen ganz klaren Vorwurf der Regierung, das haben sie verpennt. Also man hat es geschafft, Reiserückkehrer einen Schnelltest zu machen, man hat es aber nicht geschafft, ja, einen Schnelltest bei Alten- und Pflegeheimen zu machen. Da stelle ich die Frage, warum? Ja? Und die Toten, die jetzt gezählt werden, weil jetzt werden ja nur noch die Toten gezählt, ja, also Panikmache, hätte man sicherlich deutlich, deutlich reduzieren können. Und den Vorwurf, den würde ich jetzt als Bundesbürger der Regierung machen. Das haben sie schlichtweg verpennt.
Mhm. Sie sprechen ja sicherlich auch mit Kollegen aus Ihrer Branche. Wie ist denn da die Stimmung? Was sagen die?
Katastrophe. Also es sind ja so viele Schicksale. Ich meine, wenn du einen gut gehenden Hotelbetrieb hast, ja, der jetzt beispielsweise bei uns in den Touristik-Hotspots sind, Füssen, Oberstdorf, Oberstaufen, also wirklich an der Alpenregion, wir sind ja in der zweiten Reihe, sage ich immer, die haben investiert letztes Jahr 1,8 Millionen, weil sie wussten, der Betrieb läuft gut. Aber wenn du so viel investierst, dann hast du dieses Jahr ein Riesenproblem. Ja? Und wenn man mal reinschaut auf die Immobilienmärkte, und auch bei mir ist es so, dass die Aasgeier kreisen und sagen, Herr Gerstmann, wann geben Sie auf? Ihr Hotel würden wir gerne mit übernehmen. Ja? Also es ist...
Sind das dann Großkonzerne, die das machen wollen, oder wer ist das?
Also der Schwerpunkt momentan, also liegt vielleicht auch am Regionalen, sind Österreicher und Schweizer, ja, die sagen, das ist ein kleines Landhotel, das picken wir mit auf. Ja, also die sind schon da. Die waren aber auch schon im April, waren die schon da.
Die Corona-Gewinnler sind schon da. Oh mein Gott. Okay, wo immer von Solidarität geredet wird.
Ja.
Es ist ja auch ein Ausbildungsjahr verloren gegangen, also -25% in der Gastronomie, Ausbildungsverhältnisse. Die werden ja auch in der Zukunft fehlen. Was bedeutet das denn?
Ja, das ist die nächste Katastrophe. Also jetzt in meinem Fall, wir wollten 3 Auszubildende nehmen zum September, aber ich habe gesagt, Leute, lieber nicht, geht gar nicht. Ja. Arbeiten wir mit Aushilfen. In der Vergangenheit, ich habe in meinem alten Betrieb bis zu 7 Auszubildende zeitgleich gehabt und ich arbeite unwahrscheinlich gerne mit Auszubildenden und wir haben bei jedem Abschluss jemanden mit Staatspreis gehabt oder mit IHK-Auszeichnung, Schulauszeichnung. Also da sieht man, dass wir gerne mit Auszubildenden arbeiten. Und also die fehlen mir nicht nur als Arbeitskraft, ja, sondern das Auszubildende, die halten den Betrieb frisch, muss man ganz klar sagen. Und die fehlen dir
immens. Die fehlen dir doch auch hinterher generell in der Gastronomie, ja?
Ja, ja, ja. Weil wir sind ja sowieso Multikulti in der Gastronomie. Ja? Mhm. Wenn ich mein Team anschaue, da geht's von Thailand über Russland, von Bulgarien über, da ist alles dabei. Aber es ist normal in der Gastronomie. Mhm.
Was passiert, wenn das nächste Jahr genauso wird wie dieses Jahr, was ja gar nicht so unwahrscheinlich scheint?
Gut, es ist die, also ohnehin.
Wie lange halten Sie durch?
Also jetzt mal noch zumindest bis 31.12. Das ist mal sicher. Und dann denke ich mal, dass ich den Januar auch noch schaffen werde. Und wenn ich dann die Förderungen nicht bekomme, ist immer die Frage, wann sind die Auszahlungen, dann wird bei uns, entweder finde ich noch einen Investor, der sagt, Menschenskinder, die Arbeit ist eigentlich gut, ich habe ein paar Mark übrig, den greifen unter die Arme, oder sie müssen es canceln. Aber auch hier ist ja unsere Regierung gnädig. Man verschiebt ja gerade das Insolvenzrecht. Man verkürzt ja auf 3 Jahre. Da musst du in den sauren Apfel beißen und sagen, okay, gut, ich bin nicht 7 Jahre in der Insolvenz, ich bin nur 3 Jahre in der Insolvenz.
Schön. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass das jetzt nicht passiert. Worüber ja spekuliert wird, das ist ja diese Impfpflicht durch die Hintertür. Also, dass Menschen, die nicht geimpft werden, am öffentlichen Leben nicht mehr genauso teilhaben dürfen, zum Beispiel, weil Geschäfte, Restaurants und Hotels dann von ihrem Hausrecht Gebrauch machen und sagen, nee, ohne Impfpass kommst du hier nicht rein. Würden Sie da mitmachen?
Nein.
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 Haben Sie denn, ist das eine Diskussion unter Kollegen? Haben Sie davon schon gehört?
Gut, es ist eine Diskussion allgemein, ja. Aber es gibt, jetzt wird keinen Gastronomen geben, der sagen wird, du bist nicht geimpft, du darfst hier nicht rein. Das ist ein absoluter Schwachsinn, ja. Weil ich selber, wir haben schon seit Wochen, seit Monaten reden wir darum, wir müssen lernen, mit diesem Virus zu leben. Das hört man immer wieder raus bei mir, in meinen Videos, ja. Und von dem her, was wir jetzt gemacht haben, war der Schritt in die absolute falsche Richtung, aus meiner Sicht. Ich meine, ich bin kein Professor, Doktor, Arzt, was ich vorhin schon gesagt habe, aber wir hätten anfangen müssen, damit zu leben. Und diese Infektionsschutzmaßnahmen, die wir getroffen haben, die waren gut. Und die waren nicht nur in der Gastronomie gut, die waren auch im Einzelhandel gut. Und wenn ich sehe, wie man oben in Schleswig-Holstein gearbeitet hat, ja, auch über den Sommer, wie konsequent man das da oben umgesetzt hat, da muss man sich nicht wundern, warum die Zahlen oben deutlich besser waren wie im Süden. Weil hier hat man im Süden dann gesagt, okay, gut, ist ja wieder alles gut, was nicht war. Ja.
Der Herr Söder.
Ja. Wir wollten ja schon wegloben, ja. Also es macht man in Bayern so, dass man sagt, den loben wir weg, aber dann hat ja ganz Deutschland das Problem, so haben es nur wir. Na gut.
Vielen Dank, Herr Gerstmann, find's toll, dass Sie Ihren Humor trotzdem nicht verloren haben, ja?
Ja.
Und ich wünsche Ihnen trotz dieser wirklich bescheidenen Situation frohe Weihnachten und drücke Ihnen ganz fest die Daumen fürs nächste Jahr. Dann sprechen wir uns nochmal, ja?
Ja, sehr gerne. Ihnen auch eine besinnliche Weihnacht und bleiben Sie so dran, wie Sie sind. Es ist immer toll zuzuhören bei Ihnen. Dankeschön.
Vielen lieben Dank. Tja, Leute, was ist, wenn wir nach der Krise aufwachen und es ist still geworden? Unsere Lieblingslokale sind nicht mehr da, die Kultur am Boden, Traditionen futsch. Und es trifft da ja, wie wir gerade gehört haben, vor allem die Kleinen, die unser Leben bunt und auch liebenswert machen. Möchte man gar nicht drüber nachdenken. Ich wünsche euch allen da draußen trotz allem eine frohe, eine entspannte Weihnacht und bis ganz bald. Tschüss.